Hey Leute, heute gibt's eine super wichtige Episode, nämlich wir haben die 12,5-Schritte-Anleitung zum Hausbau. Also wirklich mal, wir nehmen euch durch den kompletten Prozess mit von Anfang. Ihr überlegt euch ein Haus zu bauen, bis das Haus steht. Und hier finde ich es jetzt ganz wichtig. Das Video geht schon über eine Stunde, glaube ich, oder knapp eine Stunde. Es ist aber so, dass wir trotzdem nicht alles behandeln konnten. Also es gibt noch ganz, ganz viele Punkte, wo man nochmal viel tiefer reinsteigen müsste und natürlich, wo auch vieles auf eure persönliche Situation ankommt, eure Grundstückssituation, eure finanzielle Situation, eure Ansprüche. Und wenn ihr da Fragen habt oder mit mir einfach mal über euer konkretes Vorhaben sprechen wollt, dann schreibt uns einfach kontakt@fertighausexperte.com, weil vieles ist wirklich einfach so individuell, auch zum Beispiel, wie man durch diesen Angebot, da sind wir sehr, oder bin ich sehr, erstmal oberflächlich drüber gegangen, weil man in so einem Video, wo man Überblick geben will, auch gar nicht so tief in die einzelnen Themen einsteigen kann. Aber gerade so zum Beispiel diese Angebotsphase, da gibt es noch so viele Punkte, wie man das dann effizienter machen kann, was man da vorbereiten sollte und sowas. Also wenn ihr gerade in so einer Phase seid, dann schreibt mir gerne, dann können wir uns einfach mal über euer Vorhaben unterhalten und ich hoffe, der Überblick gibt euch jetzt schon mal was an die Hand, womit ihr dann wirklich sehen könnt, welche Schritte kommen noch auf mich zu. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu unseren Hausbautipps mit Flo vom Bauernforum.
Hallo.
Ich bin Sophia und heute machen wir ein Reloaded-Video von den 10 Hausbautipps, die wir vor einem Jahr ungefähr schon mal gemacht haben. Und zwar geht's grundsätzlich darum, dass wir den kompletten Prozess des Hausbaus oder wie man das alles angeht, einfach mal aufdröseln und der ganze Einstieg auch einfach ein bisschen einfacher fällt.
Genau. Also ihr kriegt jetzt gleich eine wirklich komplette Anleitung, wie ihr von jetzt Stand 0 zu Hausbau kommt oder zum Haus selber kommt. Und das ist ganz wichtig, es ist sehr wichtig, diesen Prozess zu kennen, weil euch von sehr vielen Baufirmen und den Musterhäusern, von den Verkäufern, ein anderer Prozess nahegelegt wird. Nämlich, dass es immer erstmal heißt, ja hier, wir besprechen jetzt einfach mal das Haus, dann suchen wir einen Standardgrundriss, der dazu passt. Hinterher kann man dann noch mit dem Architekten alles machen und bei der Bemusterung dann klären, welche Ausstattung drin sein soll und so weiter. Aber jetzt erstmal unterschreiben. Meistens mit dem Argument, damit sichert ihr euch noch die alten Preise, auch wenn ihr noch kein Grundstück habt, alles okay, da können wir dann auch unterstützen und so weiter. Das ist aber genau der falsche Prozess. Und das muss man wissen, weil es euch in den Musterhäusern eben meistens so erzählt wird und auch von Baufirmen allgemein so erzählt wird, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, dass die eigentlich diesen Vertragsabschluss, diese Vertragsunterschrift viel früher haben wollen, als sie eigentlich sinnvoll ist. Und genau das ist was wir hier jetzt auch mit aufgreifen und was ihr jetzt gleich mal seht, wie der richtige Prozess geht, weil dann könnt ihr auch euch wirklich drauf einstellen und diese ganzen Schritte sauber machen und dann gibt's hinterher auch viel weniger Probleme.
Genau. Dann fangen wir einfach mal mit dem ersten Schritt an. Und genau. Zwar ist es, den Finanzierungsrahmen zu klären.
Genau, und zwar erstmal grob. Also nicht die Finanzierung abzuschließen, sondern erstmal ganz grob festzulegen, habe ich 500.000 Euro zur Verfügung, habe ich 600.000, habe ich 200.000, was auch immer. Ne? Also wirklich das Gesamtprojekt mit Grundstück, mit allem, mit Baunebenkosten, alles drum und dran, sollte man abklären, was ist dafür denn wirklich maximal verfügbar. Dafür könnt ihr eure Hausbank zum Beispiel als Startpunkt nehmen oder ihr sucht euch einen Finanzierer, der wirklich eine gute Beratung gibt. Da gibt es auch verschiedene, manche wollen quasi nur abwickeln, also die sagen euch dann, ja kommt wieder, wenn ihr Unterlagen habt und sowas. Weil was ganz wichtig ist und was ich auch ganz oft höre, brauche ich denn für diese erste Finanzierungsberatung ein konkretes Angebot? Weil da machen sich ganz viele so ein Henne-Ei-Problem draus. Ich brauche ja erst ein Angebot von einer Baufirma, bevor ich zu einer Finanzierungsberatung gehen kann oder zu einer Bank gehen kann. Und ich brauche ja erst von der Bank die Info, was kann ich mir leisten, um überhaupt ein Angebot einholen zu können. Und genau dieses Problem lösen wir jetzt auch gleich. Nämlich, das Thema ist, fangt immer mit der Finanzierungsberatung an und zwar, was könnt ihr euch mit dem, was ihr monatlich stemmen könnt, mit dem, was ihr an Eigenkapital habt und so weiter, maximal finanzieren. Das ist Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 ist dann, in die Budgetplanung zu gehen. Und einfach mal zu gucken, was wird denn das Projekt, so wie ich es plane, kosten? Und hier hat man ja theoretisch auch wieder ein Henne-Ei-Problem, dass man sagen kann, ja, aber ich muss ja erstmal verschiedene Angebote einholen, um zu wissen, was kostet es denn? Aber hier muss man es eigentlich so machen wie eigentlich immer in ganz vielen Bereichen. Man muss erstmal Annahmen treffen. Und wenn man diese Annahmen trifft, dann kann man schon mal eine grobe Hochrechnung machen, bei der man dann auch wirklich landen wird. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was treffe ich denn für Annahmen? Hier könnt ihr, hier gebe ich euch jetzt mal die wirklichen Daten, mit denen ihr rechnen könnt. Wir sehen aktuell ca. 3000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, schlüsselfertig. Das ist dann mit einer Ausstattung, die schon grundlegend völlig okay ist, wo ihr jetzt nicht bei der Bemusterung nochmal 40.000 oder 50.000 Euro hinzurechnen müsst, ne? Sondern weil es eigentlich schon in Ordnung ist. Natürlich gibt es immer mal so diese Themen, Sonderwünsche, wo vielleicht noch was nicht passt, ne? Wo ihr dann nochmal einen Aufpreis bezahlen müsst, wenn ihr dann, weiß ich nicht, digitale Raumthermostate oder irgendwas haben wollt, dann kostet es halt nochmal extra oder eine spezielle Treppe oder Smart-Home-Themen oder irgendwie sowas. Aber 3.000 Euro pro Quadratmeter schlüsselfertig könnt ihr schon mal rechnen. Das zweite ist dann, für die Bodenplatte könnt ihr ca. 300 Euro pro Quadratmeter ansetzen von der Grundfläche und für den Keller ca. 1.000 Euro pro Quadratmeter. Das ist dann ein normaler, roher Nutzkeller, also nicht ausgebaut zu einem Wohnkeller oder irgendwas. Wenn ihr den wieder zu einem Wohnkeller ausbauen würdet, dann seid ihr wieder so Richtung der 3.000 Euro unterwegs, weil ein Bad kostet halt, was ein Bad kostet zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ihr da Bodenbelege haben wollt, Elektroausstattung und so weiter, alles wie im Wohnraum, dann wird es natürlich entsprechend teurer. Was dann noch dazu kommt, sind die sonstigen Extras wie eine Garage, Außenanlagen, Pflasterarbeiten für die Einfahrt oder auch eine PV-Anlage. Das ist auch in diesen 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche noch nicht drin. Also das müsste man dann noch reinrechnen. Und dann kommen eben noch die Baunebenkosten dazu. Die könnt ihr mit ca. 15% von Haus plus Keller- oder Bodenplattenpreis ansetzen. Allerdings kommt es hier sehr stark auf die Grundstückssituation an. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber es kommt natürlich darauf an, habt ihr eine Hanglage, dann kann es auch ein bisschen teurer werden. Habt ihr ein relativ einfach geschnittenes Grundstück in einem Neubaugebiet, wo schon Anschlüsse liegen und so weiter, dann ist es vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Aber diese 15% würde ich einfach mal als Basis nehmen. Und dann geht es darum, wirklich zeitnah zu gucken, und das ist dann gleich der nächste Schritt, wie kann ich denn diese Zahlen noch ein bisschen konkretisieren. Aber für eine erste Berechnung könnt ihr damit mal anfangen. Weil dann habt ihr schon wirklich mal eine ganz grobe Vorstellung davon, was kommt denn auf euch zu? Der Grundstückspreis kommt natürlich noch oben drauf und der ist ja auch in jeder Region unterschiedlich. Deswegen ist der auch in diesen 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche natürlich nicht drin, sondern kommt nochmal extra und da müsst ihr natürlich auch die Kaufnebenkosten mit reinrechnen. Und wenn ihr diese ganzen Punkte habt, dann könnt ihr einfach mal hochrechnen, wie viel Haus ist denn damit möglich, wie viel Quadratmeter Haus sind damit möglich. Und es kommt natürlich am Ende schon auch noch auf die speziellere Planung des Hauses an, also ob ihr da jetzt ein Flachdach habt oder ein Satteldach, macht natürlich dann schon nochmal Unterschiede. Die sind aber nicht mehr so groß, dass wir jetzt von 3.000 auf 4.000 Euro springen pro Quadratmeter oder sowas, sondern es sind halt dann, ob es jetzt 3.000 oder 3.100, 3.200, irgendwie sowas in dem Dreh sich natürlich bewegt. Ne? Das heißt, auch das höre ich ganz oft, weil wir geben ja auch oftmals den Tipp, wenn ihr jetzt in einem Musterhauspark unterwegs seid oder ihr lasst euch von einer Baufirma beraten, dann nennt nicht euer Budget. Wir haben schon ganz, ganz oft dann als Kommentar bekommen, ja, aber woher soll man denn dann wissen, dass jetzt nicht ein Haus für 1 Million Euro geplant wird? Ja, weil jeder Bauherr, zumindest würde ich das jetzt mal einfach annehmen, ihr da draußen, ihr seid so clever, dass ihr wisst, ich muss ja einmal hochrechnen, was kann ich denn in dem Rahmen, den ich von der Bank bekommen habe als Maximalrahmen, mir leisten. Und dafür muss man halt eine erste Budget-Hochrechnung machen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man im Musterhaus sagt, ich habe das und das Budget und dann planen die euch entsprechend was, sondern das Haus wird kosten, was es kostet. Ne? Mhm. Es wird dann, wenn dann vielleicht was weggelassen oder was sowieso schon anders geplant, als ihr es eigentlich wolltet, damit es ins Budget passt. Aber das würde dann der Verkäufer für euch entscheiden. Und das ist immer das, was wir nicht wollen. Sondern ihr sollt erstmal die Kosten bekommen und dann könnt ihr selber entscheiden, was lassen wir denn weg, was nehmen wir vielleicht noch raus, wo haben wir denn vielleicht noch Möglichkeiten, was einzusparen. Aber das muss immer von euch kommen oder das muss immer eure Entscheidung sein und nicht die des Verkäufers. Deswegen kein Budget im Musterhaus nennen.
Ganz genau.
Jetzt bin ich schon mal für die ersten zwei Schritte sehr ausgewandert quasi.
Ausgewandert.
Ausgewandert gleich.
Sehr ausführlich.
Sehr ausführlich. Ja. Also erstmal ganz wichtig, Finanzierungsrahmen Nummer 1 und Nummer 2 Budgetplanung.
Yes. So. Sehr ganz wichtig. So. Ja. Und wenn der Rahmen fest ist, dann könnt ihr euch auf die Grundstückssuche begeben.
Mhm.
Ja.
Also da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Da haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht. Können wir hier, wo es auch immer ist, verlinken wir. Und dann könnt ihr einfach mal gucken, ob in Gemeinden oder ihr selber was findet, eine Baulücke oder schon was in der Familie habt und so weiter. Grundstück suchen wäre dann der nächste wichtige Schritt, weil warum jetzt die Grundstückssuche schon an der Stelle? Habe ich auch immer mal wieder Bauherren, die sagen, ja, wir planen jetzt das Haus und dann gehen wir auf Grundstückssuche. Ist halt so rum Quatsch, weil das Grundstück gibt vor, was ihr bauen dürft, was ihr bauen müsst, was ihr bauen könnt. Also auch bezüglich dann, welche Dachform ist überhaupt erlaubt, wie groß darf ich bauen, wie sind die Himmelsrichtungen, Sichtachsen, Lichtachsen, Zufahrt. Je nachdem ist der Eingangsbereich anders, je nachdem ist die Treppe anders und dann habt ihr ein anderes Haus.
Oder wird es doch ein Hanggrundstück.
Oder ist doch ein Hanggrundstück, ganz genau. Ist es vielleicht ein sehr schmal geschnittenes Grundstück, wo ich wieder anders planen muss als auf einem normal geschnittenen Grundstück. Also es ist sehr schwierig, weil die Grundstücke eigentlich nicht das sind, aus dem ihr wählen könnt, sondern die Hausplanung anzupassen, ist das, was viel einfacher ist. Das heißt, ich würde immer anfangen mit dem Grundstück, dann könnt ihr sinnvoll planen, weil durch das Grundstück, und jetzt kommen wir zu dem Thema, das ist dann eigentlich der Schritt Nummer 4, wenn ihr das Grundstück gefunden habt, dann geht es darum, relativ schnell rauszufinden, welche zusätzlichen Kosten zu den normalen Baunebenkosten euch noch entstehen können. Und hier haben wir dann einmal das Thema Bodengutachten, dass ihr ja wissen müsst, welche Bodenverhältnisse habe ich denn da? Habe ich da drückendes Wasser? Wie ist die Bodenbeschaffenheit? Wie ist die Tragfähigkeit des Bodens? Ist das belasteter Boden, belastete Erde? Also kostet mich dann auch das Abtransportieren mehr und sowas. Ne? Das sind auch ganz, ganz wichtige Punkte, die natürlich wieder von eurem Budget einen gewissen Teil auffressen können, was ihr frühzeitig wissen solltet, weil je nachdem könnt ihr natürlich wieder die Hausplanung oder müsst ihr sogar die Hausplanung anpassen. Das heißt, frühzeitig das Bodengutachten machen und frühzeitig auch die Vermessung zur Planung des Grundstücks machen, sodass ihr wirklich wisst, wie sind die Höhenunterschiede im Grundstück und die Baugrenzen eben kennt. Ja. Und wenn ihr diese zwei Dinge gemacht habt, dann könnt ihr in die Hausplanung einsteigen. Ihr könnt auch beides parallel machen. Hier vielleicht noch ein super Tipp. Ihr könnt in vielen Regionen gibt es örtliche, also im Ort halt eine Erdbaufirma, ne, die sich vielleicht, wenn ihr da anfragt, mit den Bodenbeschaffenheiten in der Region ganz gut auskennen. Und die können euch, das ersetzt kein Bodengutachten, aber ihr habt zumindest schon mal einen ersten Anhaltspunkt, womit ihr rechnen müsst. Und ob zum Beispiel überhaupt diese Grundsatzentscheidung mit Keller ja oder nein, wie teuer wird der Keller, davon ist es ja im Endeffekt abhängig, könnt ihr vielleicht darüber schon mal entscheiden, was euch so eine Erdbaufirma sagt. Wenn die sagen, oh, hier felsiger Boden und keine Ahnung, ne, dann könnte es ein bisschen teurer werden mit dem Keller. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, mit Keller zu planen, sondern wenn das Grundstück das hergibt, dann auch auf Bodenplatte zu planen, wenn der Keller sonst exorbitant teuer werden sollte. Also das ist sowas, wo ihr statt ein Bodengutachten zu machen, erst mal eine erste Indikation holen könnt bei den Erdbaufirmen im Ort. Und dann müsst ihr natürlich, um es nochmal genauer bestimmen zu können, das Bodengutachten dann später nachmachen.
Genau.
Genau. Und wenn ihr diese Sachen habt, dann könnt ihr wirklich in die Planung einsteigen. Und hier gibt es jetzt grundlegend zwei Möglichkeiten. Das ist jetzt, glaube ich, Punkt Nummer 4 oder 5 dann, ne? Die Planung. Bei der Hausplanung habt ihr grundlegend zwei Möglichkeiten. Einmal, ihr probiert selber. Es gibt mittlerweile sehr viele Apps und Programme, mit denen man das eigentlich relativ kostengünstig selber planen kann. Oder ihr sucht euch wirklich einen Grundriss aus dem Netz aus und sagt, okay, den versuche ich jetzt mal abzuzeichnen und vielleicht nochmal so ein bisschen anzupassen an das, was das Grundstück eben notwendig macht und das, was wir an uns als Grundriss vorstellen. Ne? Mhm. Das wäre Lösung Nummer 1. Lösung Nummer 2, und das ist eigentlich der deutlich bessere Weg, ist, einen freien Architekten zu beauftragen mit der grundlegenden Planung des Hauses. Da startet man dann immer mit dem Raumprogramm. Welche Räume haben wir denn? Wie ist natürlich auch die Grundstückssituation? Welchen Platzbedarf haben wir? Und das zu vereinen, und zwar möglichst effizient, sodass man halt am Ende nicht 180 Quadratmeter braucht, sondern das gleiche Programm und mit der gleichen Großzügigkeit auch auf 160 Quadratmeter umzusetzen, das ist ja die eigentliche Kunst. Weil wenn wir sagen, wir sind bei ca. 3.000 Euro pro Quadratmeter, dann sind halt diese 20 Quadratmeter, die ich einspare, schon 60.000 Euro.
Ein Haufen Geld.
Das ist am Ende so. Ne? Und deswegen kann hier ein Architekt sich halt wirklich lohnen, weil für den müsst ihr natürlich erstmal was bezahlen. Das ist völlig klar. Aber dieser Architekt kann sich nachher wirklich lohnen, wenn er euch eben ein paar Quadratmeter einspart. Und da geht es ja schon relativ schnell, weil die Baukosten pro Quadratmeter ebenso hoch sind. Und das wäre wirklich der Premium-Weg. Es gibt dann noch so einen halben Weg, sage ich mal, nämlich die Planung mit einem Architekten von einer Baufirma zu machen. Das ist was, also das nennt sich dann Planungsauftrag. Das ist was, wo wir schon sehr gemixte Erfahrungswerte gehört haben von Bauherren. Manche waren damit zufrieden, Manche waren damit eher nicht zufrieden. Was man halt wissen muss, im Vergleich zu einem freien Architekten bekommt ihr bei einer Baufirma in der Planung nicht ganz dieselbe Leistung. Ihr bezahlt natürlich auch nicht ganz dieselbe Leistung in der Regel. Wobei auch das zu vergleichen wäre. Es gibt auch viele Baufirmen, die eigentlich für einen Planungsauftrag dasselbe verlangen, wie wenn man eine Pauschale mit einem freien Architekten vereinbart. Hier könnt ihr mal auf a-better-place.de schauen. Da sind viele Architekten gelistet, bei denen man mal anfragen kann.
Ja, ebenfalls hier oben verlinkt.
Genau, einfach mal verlinkt. Und da könnt ihr mal nachschauen. Das Thema ist halt, dass ihr bei einer Baufirma, da ist immer im Hinterkopf, wie kriegen wir euch jetzt schnellstmöglich dazu, den Werkvertrag zu unterschreiben. Und wie gesagt, da habe ich schon einige Bauherren gehabt, die jetzt mit so einer Planung nicht wirklich happy waren. Auch noch hier eine Thematik zur Planung an sich, nämlich diese Frage kriegen wir auch sehr, sehr häufig. Sind denn die Kosten, die ich jetzt für den Architekten erstmal investiere, kriege ich die nachher bei der Baufirma wieder erstattet? Oder bezahle ich das dann eigentlich doppelt? Nein und nein. Nämlich einmal, ihr kriegt die Kosten nicht erstattet, ihr bezahlt es aber auch nicht doppelt. Warum? Weil diese Leistungsphasen 1 bis 3, macht die Baufirma eigentlich nicht mit oder zumindest nicht in dem Zeitraum, wo ihr es brauchen würdet, nämlich am Anfang. Sondern was die dann, auch wenn es heißt, ja, da ist ja dann die Architektenleistung ist bei uns dabei und tolle Sache und so weiter, ne? Was die aber unter der Architektenleistung verstehen, ist eigentlich nur die Bauantragsplanung. Also dass man einen bestehenden Plan hernimmt und sagt, okay, jetzt passen wir den noch ein bisschen an und machen dann den Bauantrag. Das ist aber nicht dasselbe, wie wenn ein Architekt wirklich mit euch das Grundstück anschaut und dann vom weißen Papier mit euren Wünschen und Vorstellungen in eurem Raumprogramm anfängt, das effizient zu planen. Das ist eine ganz andere Thematik. Mhm. Ja? Deswegen, nein, ihr bekommt nichts von der Baufirma erstattet, weil diese Leistung auch gar nicht dabei ist. Und deswegen bezahlt ihr es auch nicht doppelt, weil diese Leistung eben von der Baufirma gar nicht angeboten wird. Das versuchen die immer im Vertrieb abzuwickeln, dass da der Handelsvertreter sein kleines Planungsprogramm hat oder eben einen Standardgrundriss euch auf den Tisch legt und dann heißt, ja, hinterher können wir noch ein bisschen was anpassen. Aber das ist nicht das Gleiche, wie erstmal eine Architektenplanung zu machen. Und unsere Empfehlung wäre immer, eine Architektenplanung am Anfang zu machen, weil dann wird es einfach schon sehr stimmig und ihr werdet in dem Prozess halt schon sehr viele, und das ist was sehr wenige Bauherren verstehen, deswegen jetzt gut aufpassen, wenn ihr am Anfang schon mit einem Architekten plant, dann kommen da schon viel mehr Punkte auf den Tisch, die nachher wieder zu einer Verzögerung führen könnten und die ihr aber dann schon mit einem Profi besprechen könnt und wirklich gut lösen könnt. Weil die andere Situation ist ja, wenn ihr einen Grundriss habt, der vielleicht so zu 70% passt und ihr unterschreibt bei einer Baufirma und man merkt dann hinterher, dass es so, wie es jetzt geplant ist, gar nicht richtig passt und nicht zum Grundstück passt und welches Fluchtfenster und da können wir dann wieder das nicht machen und so weiter. Und dann verliert ihr wieder Zeit, weil was dann passiert ist, der Architekt, der dann da sitzt bei der Baufirma, der hat immer ein bisschen mehr Druck, der hat wenig Zeit, sich um ein Bauvorhaben zu kümmern in der Regel und ist auch völlig egal, ob das jetzt ein Fertighausanbieter ist oder eine Baufirma vor Ort, das ist vollkommen wurscht, die haben alle viel Druck und alle haben zu wenig Fachkräfte und vor allem Architekten. Ne? Das heißt, da ist dann das Thema, dass es schnell mal 2 Wochen dauern kann, bis ihr eine Antwort bekommt. Dann habt ihr wieder Zeit, 2 Wochen zu antworten. Ne? Dann ist der vielleicht 2 Wochen im Urlaub, dann seid ihr eine Woche nicht da. Und schon sind fast 2 Monate vergangen. Und diese 2 Monate fressen euch wieder die Festpreisbindung auf. Und das ist was ganz, ganz schwierig ist. Wenn man jetzt noch nicht so weit ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt einen Vertrag unterschreibt, was ja oftmals suggeriert wird, oh, jetzt schnell den Vertrag unterschreiben, habe ich ja eingangs schon mal erwähnt, ne? Die Baufirmen hätten es immer am liebsten, wenn ihr so schnell wie möglich den Vertrag unterschreibt, aber ab dem Zeitpunkt läuft auch die Festpreisbindung. Und wenn die Planung jetzt noch innerhalb dieser Festpreisbindung stattfinden muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hinten raus aus der Festpreisbindung rausfallt und dann eine Preiserhöhung tragen müsst, in Kauf nehmen müsst, relativ hoch. Wie wenn ihr jetzt vorher schon die Planung komplett abgeschlossen habt und ihr könnt wirklich mit den Plänen, die ihr gemacht habt, die passen so, die sind stimmig, die passen zum Grundstück, die passen zu dem, was ihr bauen wollt, dann muss der Architekt nur noch den Bauantrag machen und ihr habt 2 Monate gespart im Endeffekt. Und das hilft euch natürlich auch wieder, die Festpreisbindung überhaupt einzuhalten. Deswegen, Architektenplanung ist da was sehr Gutes, weil man dann halt gleich alle Punkte auf dem Schirm hat und wenn ihr damit einmal eine effizientere Lösung findet und am Ende in der Festpreisbindung bleibt und eine Preiserhöhung vermeidet, dann bezahlt sich der Architekt x-fach.
Genau. Quasi von selbst.
Genau. So, jetzt sind wir bei dem Punkt, dass ihr eine gute Budgetplanung aufgestellt habt, ihr habt das Haus geplant, entweder selber oder mit einem Architekten, und habt auch schon diese Grundstücksthemen wie Bodengutachten und Vermessung gemacht, seid also wirklich schon in einer besseren Lage jetzt als 90% aller Bauherren in dem Schritt. Muss man wirklich so sagen. Ne?
Ja.
Weil oftmals wird wirklich so auf gut Glück gebaut, kann funktionieren, kann aber halt auch sehr schief gehen, was man immer wieder hört. Ne?
Ja.
Und deswegen, wenn ihr euch so vorbereitet, ist es wirklich sehr, sehr gut und dann habt ihr alles richtig gemacht. Im nächsten Schritt könnt ihr jetzt mit dieser grundlegenden Planung, die ihr habt, auf verschiedene Anbieter zugehen und da Angebote einholen. Und ich würde immer vorschlagen, so 4 bis 5 Angebote einzuholen, weil ihr dann wirklich mal eine gute Datenbasis habt, um auch vergleichen zu können. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass die Firmen alle qualitativ auf einem Level sind, ne, dass man da jetzt nicht zu große Unterschiede hat, dass ihr den Premium-Anbieter mit dem Billig-Anbieter vergleicht, was oft vorkommt leider, weil sich ja auch die Anbieter, die vielleicht gar nicht so hochwertig bauen, darauf verstehen, sich sehr gut zu präsentieren, ne, also an der wirklichen Präsentation, wie die sich geben, was die für Musterhäuser haben, daran erkennt man es leider nicht. Also ihr merkt auch, in dieser Auflistung hier ist nicht dabei, in den Musterhauspark fahren. Weil es für die Auswahl der Baufirmen rein überhaupt nichts bringt. Ne? Also, weil ihr seht da nicht, wie die sonst immer bauen oder wie die üblicherweise bauen, sondern die Häuser, die da stehen, werden von den meisten Baufirmen so im Standard nie gebaut.
Mhm. Es gibt auch viele Firmen in den Musterhäusern, da waren schon 3 verschiedene Anbieter drin.
Ja,
und
ist gar nicht deren Haus.
Genau, die Firma, die jetzt drin ist, die kann das gar nicht so bauen. Also Musterhausparks eigentlich, um Räume einzuschätzen, um ein Raumprogramm kennenzulernen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, aber auf gar keinen Fall, um eine Firma wirklich auszuwählen.
Ganz genau. Ne? Und hier geht es eigentlich auch nicht mal so sehr um Design oder sowas, also können die eine Holzverschalung, so das kann dann wieder jeder, ne? Sondern eher wirklich um, wie fühlt sich's in dem Haus an, ist es da sehr heiß an warmen Tagen oder Sommertagen oder wie sind so die Materialien, was hat man für einen Gesamteindruck von dem Haus? Lässt sich leider nicht dann drauf schließen, ist es eine gute Baufirma oder eine schlechte, sondern guckt da wirklich immer in die Baubeschreibung. Dazu haben wir ja schon einige Videos gemacht, das würde jetzt hier an der Stelle auch den Rahmen sprengen. Aber jetzt vorzuselektieren und 4 bis 5 Angebote einzuholen, ist wirklich der nächste Schritt. Und diese dann sauber zu vergleichen, das ist das, was super wichtig ist. Weil, und das kommt auch ziemlich häufig vor, wir bieten ja auch Angebotsvergleiche an, wo ich euch unterstützen kann. Wir sehen es nämlich ganz, ganz häufig, dass erstmal ein Angebot 30.000 oder 40.000 Euro teurer oder günstiger aussieht, am Ende aber eigentlich das teuerste ist.
Mhm.
Weil halt einfach beim anderen oder bei den anderen schon viele Dinge drin sind, die beim anderen noch fehlen. Und da kommt man schnell auf relativ hohe Summen, weil es teilweise auch nur an ganz, ganz kleinen Details liegt. Ne? Die dann aber schnell auch wieder 1.000 oder 1.500 Euro ausmachen können. Und so summiert sich das dann auf, sodass einer dann wirklich erstmal günstiger aussieht, am Ende aber eigentlich der teuerste ist. Und sowas muss man halt bei einem Angebotsvergleich wirklich sauber machen und eben auch so Themen, die man vielleicht auch erstmal nicht auf dem Schirm hat, wie die Bauzeit zum Beispiel mit einplanen. Das ist, wenn einer jetzt ein Jahr länger braucht als der andere und es gibt Anbieter, die brauchen 2,5 Jahre und es gibt andere Anbieter, die brauchen nur 1 oder 1,5 Jahre. Und dann habe ich ein Jahr Differenz, für das Bereitstellungszinsen anfallen, für das Kostensteigerungen bei Erdarbeiten oder anderen Gewerken eingeplant werden müssen, weil auch die Sachen werden ja teurer, ne, mit CO2-Steuer und alles Mögliche. Und natürlich auch laufende Miete und sowas, muss man alles mit einkalkulieren. Und das sind auch Themen, die beim Angebotsvergleich wirklich wichtig sind. Auch das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, aber nur, dass ihr wisst, an der Stelle wäre jetzt der Angebotsvergleich wichtig und auch dazu haben wir schon einige Videos gemacht. Die findet ihr auch wieder unten verlinkt oder oben verlinkt, je nachdem, wie es Sophia macht.
Hier oben und in der Videobeschreibung natürlich auch wie immer.
Genau. So, was auch noch zu dieser Thematik Angebote vergleichen, Angebote einholen gehört, ist ja so ein bisschen das Thema entscheiden, ob Fertighaus oder Steinhaus oder allgemein Holzständerbauweise oder halt Steinbauweise oder irgendwas dazwischen.
Mhm.
Das wäre an der Stelle auch nochmal wichtig. Und hier ist jetzt auch das Thema, wenn ihr die ersten Angebote bekommt, dann zu schauen, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen was sparen. Das ist eigentlich so ein Schritt, den wir im letzten Video zum Beispiel nicht drin hatten, aber der jetzt, glaube ich, weil einfach in der Zwischenzeit auch die Preise wirklich deutlich gestiegen sind und auch die Zinsen gestiegen sind, wird, glaube ich, auch das nochmal wichtiger. Also einfach zu gucken, wo kann ich in der Hausplanung, in dem Angebot noch ein bisschen was rausholen. Und da geht es natürlich los mit Themen, die man in Eigenleistung machen kann. Themen aber auch oder Gewerke, die man vor Ort vergeben kann, und trotzdem noch was spart, ne? Und da hat natürlich ein Fertighaus wieder große Vorteile. Gegenüber auch dem Vorurteil, dass man beim Fertighaus alles so schlüsselfertig nehmen muss, wie es halt angeboten wird, was überhaupt nicht der Fall ist, sondern ihr könnt bei sehr vielen Firmen ein Ausbauhaus bekommen. Mhm. Und zum Beispiel dann den kompletten Innenausbau in Eigenleistung oder mit Handwerkern vor Ort machen. Vollkommen möglich. Ne? Und das wäre was, wenn man die ersten Angebote eingeholt hat, man auch entscheiden kann, je nachdem, wie man dann preislich vielleicht noch ein bisschen runterkommen muss von dem Ganzen. Ne? Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Auch hier können wir natürlich unterstützen, wenn ihr sagt, hey, wir wollen jetzt mal wissen, wie geht's denn oder wo sind noch Optimierungspotenziale drin. Das ist dann meistens was wir auch im Rahmen dieser Vertragsoptimierung machen. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu, weil das Thema ist ja, dass man gucken muss, wo findet man wirklich so das beste Gesamtpaket für sich und wie kann man den Bau dann umsetzen. Da würden wir immer gucken, setzt auf eine hohe Grundqualität, auf eine hohe Grundsubstanz, also Wandaufbau, Fenster, Dach und so weiter. Und schaut dann, dass ihr bei den Innenausbaugewerken, wo man vielleicht auch nochmal einen Bodenbelag tauscht oder sowas, vielleicht eher schaut, wo kann ich denn da wirklich kostenoptimiert das Ganze machen. Weil das sind einmal Gewerke, die relativ teuer sind, wo ihr aber vielleicht auch später nochmal was nachrüsten könnt oder nicht so das große Thema habt, wie, weil eine Wand wird halt einfach nicht mehr getauscht.
Ja.
So, das andere ist, wenn wir jetzt von Angebote vergleichen sprechen, dann geht es natürlich auch um Angebote für den Keller oder für die Bodenplatte. Auch da würde ich Angebote vergleichen und natürlich das Thema aufgreifen, mache ich das über den Anbieter, über die Baufirma oder gehe ich direkt zu den Kellerbaufirmen? Ich würde mir einfach immer ein bis zwei Vergleichsangebote einholen für den Vergleich, auch für den Keller oder für die Bodenplatte. Und dann könnt ihr ja entscheiden, lasse ich es beim Anbieter, weil ich würde jetzt nicht so viel sparen. Oder man spart eine relativ große Summe mit 5, 8 oder 10.000 Euro. Dann lohnt es sich natürlich schon, irgendwann das rauszunehmen und selber zu machen. Da habt ihr halt ein bisschen mehr Managementaufwand. Und das Thema, dass ich natürlich was verzögern kann, liegt dann eher bei euch. Aber ab einem gewissen Betrag kann sich das natürlich sehr, sehr gut lohnen. Mhm. Ne? Weil ihr müsst halt wissen, wenn ihr Keller oder Bodenplatte über die Baufirma macht, über den Anbieter, dann ist es halt so, dass die einen gewissen Aufschlag nehmen, eine gewisse Provision nehmen, dafür, dass sie halt dem Kellerbauer quasi einen Auftrag geben. Und das rechnen die rein. Und dann habt ihr natürlich das Thema, dass ihr diesen Aufschlag sparen könnt, wenn ihr direkt zum Kelleranbieter geht. Also ich glaube, so dieses Thema Vergleichen ist allgemein in allen Phasen super wichtig. Beim Haus ist es noch ziemlich offensichtlich, bei der Finanzierung auch, ne, dass man da über einen Finanzierer dann geht, der halt, weiß ich nicht, 300 Banken vergleichen kann oder sowas. Gibt es ja auch super viele mittlerweile. Aber auch bei Erdarbeiten, bei eben den Gewerken, die ihr dann vor Ort vergeben würdet. Bei all diesen Themen würde ich wirklich immer vergleichen. Bei der Garage, bei allen möglichen Sachen. Ne? Weil ich glaube, es gibt jedes Mal was, wo man durch einen Vergleich A, günstiger fahren kann oder noch lernen kann, wo man vielleicht noch was vergessen hat. Mhm. Weil auch das ist ja die Wahrheit, wenn ihr mal zwei oder drei Angebote nebeneinander seht und ihr denkt, warum hat denn der eine eine Rückstauklappe angeboten und der andere nicht? Hm. Brauche ich denn eine Rückstauklappe? Was ist denn das? Brauche ich das? Und so weiter. Und dann kommt ihr vielleicht drauf, oh ja, wir brauchen eine Rückstauklappe. Mhm. Gut, dass ich diese 1.500, 2.000 Euro einplanen kann. Na, und das ist auch wieder was ihr durch den Vergleich lernt. Wo wir natürlich auch wieder was hinzufügen können mit den Punkten, die vielleicht im Angebot oder in den Angeboten insgesamt noch fehlen. Ne, das ist immer so dieser Vorteil beim Vergleich. So, jetzt sind wir an dem Punkt, ihr habt euer Haus gut geplant, ihr habt verschiedene Angebote eingeholt und ihr habt jetzt im nächsten Schritt die Aufgabe, quasi euch ja für einen Anbieter zu entscheiden. Was meistens der Fall ist, wenn jetzt Bauherren zu mir kommen und jetzt 5 Angebote zum Beispiel haben, dann haben sie normalerweise nach dem Angebotsvergleich noch 2 Favoriten in der Regel. Und von diesen 2 Favoriten können wir uns dann nochmal die Verträge anschauen. Das ist dann so dieses Thema Vertragsoptimierung, weil auch der Vertrag, der Werkvertrag, kann ja durchaus was sein, was zu einer Entscheidung für oder gegen eine Firma beiträgt. Weil es gibt Firmen, die haben sehr gute Verträge oder Verträge, die, wo man schon nicht mehr sehr viel optimieren muss, ne, wo auch keine schlimmen Sachen drin sind. Und es gibt Firmen, das ist leider die Mehrzahl, ne, wo man sehr viel optimieren sollte oder wo die Konditionen wirklich nachteilig sind für euch.
Ja.
Und das ist so der Punkt, dass man da wirklich schauen muss, wie sehr kommt dann eine Firma einem entgegen, ne? Oder entscheide ich mich wirklich für die Firma, wo ich einfach schon die besseren Konditionen bekomme oder wo ich die besseren Konditionen verhandeln kann. Also auch das ist ein ganz, ganz unterschätzter Faktor, finde ich, dass man sich um den Vertrag und den Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen eine Baufirma eigentlich den Vertrag sehr viel zu wenig betrachtet an der Stelle. Mhm. Weil es einfach schon einen großen Unterschied macht, kommt mir da die Firma noch mal ein bisschen entgegen oder sehe ich da schon, ich werde nachher Probleme auf der Baustelle haben oder schon mehr Kosten, die auf mich zukommen, weil es schon vertraglich so quasi bestimmt ist und festgelegt ist. Ne? Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Auch dazu haben wir schon verschiedene Videos gemacht. Ne? Aber wenn ihr die Vertragsprüfung gemacht habt, auch wieder egal, ob ihr die selber macht oder ob ihr da Unterstützung von mir haben möchtet, von uns haben möchtet, dann könnt ihr danach die Entscheidung treffen, mit welcher Firma möchte ich denn bauen. So, was ich jetzt noch vergessen habe, ist in der Zwischenzeit das Thema der Vorbemusterung. Ich würde versuchen, und das gilt auch wieder bei diesem Vergleichsthema allgemein, versuchen, es wirklich auf vielleicht 5 oder 6 Firmen von Anfang an zu beschränken und mit denen wirklich tief reinzugehen, statt sich 10 oder 15 Firmen nur oberflächlich anzuschauen. Mhm. Und mit tief reingehen meine ich zum Beispiel eine Vorbemusterung zu machen. Das ist was, wo ihr jede Firma fragen könnt und schon mal einen halben Tag in deren Bemusterungszentrum fahren könnt und einfach mal anschauen könnt, was ist denn da im Standard?
Genau.
Weil dann könnt ihr es wieder deutlich besser beurteilen, kommen da noch Kosten auf euch zu? Ist es was, womit ihr gar nicht bauen wollt oder womit ihr euch schon sehr gut arrangieren könnt? Mhm. Ja, weil dann könnt ihr das Kostenthema und auch das, was im Angebot drinsteckt, deutlich besser bewerten. Auf der anderen Seite meine ich mit tiefer gehen auch zum Beispiel verschiedene Baustellen mal anzuschauen. Also einfach mal zu gucken, wie baut denn die Firma? Kann ich mir da Referenzbaustellen anschauen? Ihr müsst natürlich immer wissen, dass euch nur die sehr positiven Baustellen als Referenz gegeben werden. Ne? Also da, wo es wirklich sehr, sehr gut läuft.
Ja.
Das muss man wissen.
Das ist ja klar.
Genau. Aber da seht ihr schon mal, was ist die allerbeste Variante, wie es bei der Firma laufen kann. Ne? Hm? Meistens nicht sehr aussagekräftig, wie gesagt, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, da auch zu sehen, wie ist denn die Stimmung auf einer Baustelle, wie arbeiten die, was sind da für Leute und so weiter. Weil das hilft euch alles wieder besser zu beurteilen, weil normalerweise habt ihr ja nur mit dem Verkäufer zu tun. Und das ist ja auch ein Tipp, den wir schon sehr häufig gegeben haben. Trennt wirklich den Verkäufer komplett von der Hausqualität, von dem Haus, das ihr nachher bekommt. Weil das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ne? Mhm. Und es ist sogar so, wenn euch der Verkäufer überzeugt, dann war es nicht das Produkt, nicht das Haus. Und das ist halt was, was super wichtig ist, was vielen Bauherren auch wirklich sehr, sehr schwer fällt, was ich auch absolut verstehen kann, weil man ja schon das Gefühl hat, dass von dem Verkäufer sehr viel abhängt. Weil man ja erstmal nur den Eindruck über die Baufirma hat. Mhm. Aber eigentlich ist das genau der falsche Eindruck, ne? Weil es, wie gesagt, nichts über die Qualität oder auch über den Bauablauf, über die Mehrkosten, die nachher entstehen können, aussagt.
Ja.
Und deswegen ist so dieser zusätzliche Benefit, den man halt hat, wenn man jetzt eine Vorbemusterung macht oder wenn man Baustellen anschaut, dass man auch mal verschiedene Leute von dieser Firma kennenlernt. Weil vielleicht andersrum gesehen wäre es ja total blöd, wenn man jetzt sagt, oh, das ist, also der Verkäufer, der ist ja wirklich gar nichts. Ne? Mhm. Wenn man dafür aber verpasst, dass man eigentlich eine sehr, sehr gute Hausqualität zu einem guten Preis bekommen würde zum Beispiel. Und das merkt man nachher, dass dann bei der Vorbemusterung, oh, die waren ja alle dann voll freundlich und haben mir da noch gute Tipps gegeben oder sowas. Mhm. Und auf der Baustelle habe ich auch gemerkt, ja, läuft alles sehr sauber und keine Ahnung. Ne? Dann ist es ja schon mal sehr, sehr gut. Wenn ihr da natürlich weitere Tipps brauchen könnt, auf was muss ich denn da speziell achten, dann zum Beispiel, wenn man über Baustellen geht und sowas und sich das da genauer anguckt, dann könnt ihr euch auch gerne immer melden. Wie gesagt, das würde so ein bisschen den Rahmen von so einem Video sprengen. Ne? Deswegen, da könnt ihr euch immer gerne melden. Hängt ja auch sehr individuell dann wieder von der jeweiligen Region ab. Also da könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Einfach mal über fertighausexperte.com/kontakt. Einfach mal Kontakt aufnehmen und dann können wir gerne mal über euer Vorhaben sprechen. Aber wichtig ist, versucht verschiedene Dinge von der Firma kennenzulernen und geht da ein bisschen tiefer, statt euch sehr viele Firmen oberflächlich anzuschauen. Mhm. Weil erlebe ich auch oft, dass mir dann Bauherren sagen, ja, oh, ich habe schon 15 Angebote eingeholt und ich habe jetzt schon wirklich gut aussortiert. Man hat ja dann das Gefühl, dass man es sehr gut gemacht hat, aber man hat es eigentlich unterm Strich nicht gut gemacht. Na, weil dann höre ich immer noch, ja, wir haben uns dann aber jetzt für die Firma entschieden, weil da war der Berater so gut, der Verkäufer so gut. Und das ist dann eigentlich, das zeigt mir, dass das eigentlich nicht die richtige Entscheidung dann ist. Mhm. Oder nicht basierend auf einer wirklichen Qualität für die man sich entschieden hat, sondern basierend auf Fakten, die man nicht, oder auf Dingen, die eigentlich am Ende keine Rolle spielen. Mhm. Und das ist was man halt wissen muss. Und deswegen lieber wenige Firmen, mit denen tief gehen, statt sehr viele Firmen oberflächlich anzuschauen und dann nur so das Gefühl zu haben, dass man viel sich angeschaut hat. Ja. Genau. So.
So, jetzt machen wir weiter.
Genau, jetzt habt ihr euch für eine Firma entschieden. Habt das auch alles sauber gemacht, habt im Vorfeld schon die richtige Arbeit geleistet, mit Planung erstellt, Bodengutachten schon gemacht, Vermessung gemacht, habt den Vertrag gut verhandelt. Also ihr seid jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt besser aufgestellt als, ich würde wirklich sagen, 99% aller Bauherren. Und ihr baut halt nicht auf gut Glück, sondern ihr baut wirklich mit einem strukturierten Plan, der auch funktioniert und nachher dieses Thema Mehrkosten und sowas, es kann immer was kommen. Deswegen empfehlen wir auch immer, noch einen Puffer zurückzuhalten für Dinge, die jetzt einfach nicht ersichtlich sind. Mhm. Oder die man jetzt einfach nicht voraussehen kann. Aber ihr seid wirklich so gut aufgestellt, wie man nur aufgestellt sein kann. Und was dann als nächstes kommt, ist so diese weitere Planung mit dem Thema Bauantragsplanung, dann mit der jeweiligen Firma oder mit dem Architekten. Wenn jetzt die Firma selber die Architektenleistung nicht im Leistungsumfang hat, dann müsst ihr es halt mit einem Architekten separat machen. Dann wartet ihr im Endeffekt auf die Baugenehmigung. Und was ihr zu dem Zeitpunkt dann schon frühzeitig jetzt machen solltet, ist einmal wieder das Thema Hausanschlüsse, also so ein Teil der Baunebenkosten, der aber auch wieder sehr unterschätzt ist. Ne? Auch dazu haben wir schon sehr viele Videos mit dem Kollegen von House Connection, mit dem Stefan Baum gemacht.
Mhm. Haben wir letztens auch ein sehr spannendes Video gemacht. Das verlinke ich euch auch mal. Genau. Das sollte auch jeder gesehen haben, der ein Haus bauen will.
Ja, ganz wichtig. Finde ich auch super wichtig, weil dieses Thema Hausanschlüsse ist auch sowas, was da habe ich auch neulich einen lustigen Kommentar gelesen, gerade unter dem Video. Ja, man bekommt das Gefühl, wenn man hier zuhört, dass vorher noch nie ein Haus gebaut wurde. Aber, und man muss halt wirklich verstehen, ja, dieses Thema Hausanschlüsse hat jeder beim Hausbau, früher oder später. Aber es ist halt so, dass man ja immer davon ausgeht, dass irgendwo noch ein paar Mehrkosten entstehen. Und bei dem Thema Hausanschlüsse entstehen fast so gut wie immer Mehrkosten und Verzögerungen. Und diese Mehrkosten und Verzögerungen könnt ihr euch aber halt sparen. Und genau das ist der Punkt. Also klar, klappt es auch so irgendwie, wenn ihr sagt, ja, wir legen uns halt nochmal 50.000 Euro Sicherheitspuffer auf die Seite. Und wenn es länger dauert und wir dadurch aus der Festpreisbindung rutschen und so weiter, ist das auch alles okay, haben wir auf dem Schirm, dann ist es ja in Ordnung. Mhm. Aber das kann man sich halt sparen, indem man das wieder gut vorbereitet.
Mhm. Dann und das kann man ist sich halt vor allem nervlichen Stress sparen.
Genau, genau. Weil auch immer dieses Thema ist, dass man sich um sowas am Ende selber kümmern muss.
Genau.
Ja, wenn es da nicht läuft und wenn es da Verzögerungen gibt, dann kann es halt schnell um Monate gehen, die sich das Ganze verzögert. Genau. Also Thema Hausanschlüsse, parallel planen, während so die Baugenehmigungsphase läuft. Und was ihr jetzt zu dem Zeitpunkt auch machen könnt, ist die Finanzierung dann zu fixieren. Weil zu dem Zeitpunkt, weil ihr ja wirklich gut vorbereitet habt, wisst ihr ja schon, wo wird man kostentechnisch ungefähr landen. Wie gesagt, immer mit noch einem geplanten Sicherheitspuffer. Aber zu dem Zeitpunkt könnt ihr die Finanzierung schon festmachen, weil ja auch, zumindest ist es gerade so, dass wir ja fast wöchentlich höhere Zinsen erleben. Ne? Die werden sich jetzt höchstwahrscheinlich dann auch wieder auf einem gewissen Niveau irgendwann einpendeln. Ne? Aber um das halt zu vermeiden, dass man, wenn man jetzt ja einfach noch 2 oder 3 Monate wartet, ne, bis allein die Baugenehmigung dann da ist und bis man dann nochmal bemustert hat. Weil eigentlich wisst ihr ja erst die wirklichen Endkosten nach der Bemusterung, weil ihr ja da erst die schlussendliche Ausstattung wählt. Allerdings ist es natürlich so, dass wenn ihr das Ganze jetzt schon gut vorbereitet, mit Vorbemusterung, mit den Punkten schon ins Angebot mit aufnehmen, die ihr halt wirklich auch im Haus haben wollt, dann kennt ihr ja die Preise dafür. Und dann könnt ihr auch die Finanzierung schon früher fix machen, was euch hilft, eventuell noch einen besseren Zins zu bekommen. Und hier nur 0,1 oder 0,2 günstiger zu sein bei der Finanzierung, kann am Ende schnell 30, 40, 50.000 Euro auf die Gesamtlaufzeit ausmachen. Also ist auch was euch einen riesen Vorteil bringt, wenn ihr schon früher die Kosten wirklich kennt, weil ihr schon eine wirklich gute Vorarbeit geleistet habt. Und das würde, wenn ihr jetzt diesen Prozess, wie wir es jetzt gerade beschreiben, befolgt, dann hättet ihr eine deutlich bessere Ausgangsbasis, als eigentlich erst nach der Bemusterung den Endpreis vom Haus zu kennen. Und euch dann auch erst um die weiteren Themen wie Hausanschlüsse und sowas zu kümmern und da erst zu merken, dass es deutlich teurer werden kann. Das sind so die Themen. Genau, wenn dann die Baugenehmigung da ist, dann kommt der nächste Schritt, nämlich die Bemusterung. Mhm. Das ist jetzt was in dem normalen Prozess ein sehr großer Schritt wäre. Wenn ihr aber die Schritte, wie wir es jetzt beschrieben haben, so, ja, befolgen würdet,
ja. Na,
dann ist die Bemusterung eigentlich nur noch eine Kleinigkeit.
Genau.
Weil da passiert nicht mehr viel, da könnt ihr dann wirklich auch entspannt reingehen und das Ganze auch ein bisschen genießen. Vielleicht, dass ihr euch eh noch ein Budget für die Bemusterung auf die Seite gelegt habt, für manche Dinge, die ihr vielleicht wirklich da erst entscheidet, ne? Wo ihr euch noch nicht sicher wart für manche Dinge, was wirklich nachher für Fliesen und so weiter. Ne? Das ist was, was man wirklich dann erst vor Ort wählt, wo ihr aber wirklich entspannt sein könnt, weil einfach die großen Punkte, die großen Brocken schon aus dem Weg geräumt sind und ihr jetzt nicht Angst haben müsst, dass es wirklich nochmal 40.000 oder 50.000 Euro teurer wird.
Genau. Vor allem, wenn ihr die Vorbemusterung gemacht habt und eben wisst, was einfach schon im Standard ist, dann wisst ihr ja, was ihr noch wollt und was auch in Ordnung ist.
Genau. Ja? Genau. Und dann ist die Bemusterung, wie gesagt, nicht mehr dieses große Ding, wo nochmal ganz viel auch finanziell passieren kann, sondern es ist eigentlich dann relativ entspannt, einfach und ihr müsst nur noch ein paar Entscheidungen treffen und habt aber im Vorfeld eigentlich schon alles selber bestimmt.
Da kann man das richtig genießen dann.
Man kann es wirklich dann genießen, ja. Weil ich höre so oft vom Bauherrn, dass diese 2 Tage sind das ja meistens, die werden richtig durchgepowert und da wird auch, ihr müsst in diesen 2 Tagen, müsst ihr glaube ich gefühlt 300 Entscheidungen treffen, wenn das mal wirklich reicht. Also ist na, wirklich so. Ja. Angefangen allein von, oh, welcher Dachstein, welche Mikrobeschichtung soll dieser Dachstein haben, welche Farbe soll dieser Dachstein haben und so weiter. Ne? Mhm. Und es sind alles so Themen, die euch einfach auch Energie kosten. Also ich habe noch keinen Bauherrn gesprochen, der nach der Bemusterung gesagt hat, boah, nochmal. Ne? Sondern eigentlich war es danach immer so, ach Gott sei Dank, ist das jetzt vorbei. Aber wie gesagt, man kann diese Intensität der Bemusterung deutlich abmildern, wenn man schon im Vorfeld weiß, was man eigentlich will.
Genau.
Genau. Und auch hier wieder super wichtig, wenn ihr schon im Vorfeld wisst, was euch jetzt zum Beispiel Fliesen von einem örtlichen Fliesenleger kosten würden, dann könnt ihr ja wirklich bei der Bemusterung schauen, kriege ich das so unter, wie es mir der angeboten hat? Aber dafür ist halt wieder eine gute Vorbereitung wichtig, dass ich mir schon in der Angebotsphase dann, nachdem ich die Angebote habe, Gedanken gemacht habe und Vergleichsangebote von örtlichen Firmen eingeholt habe. Ne, damit ich weiß, kann das vor Ort ein bisschen günstiger ausgeführt sein oder muss ich wirklich bei der Bemusterung gucken, dass ich da was finde, was für mich passt und nehme eventuell auch einen Aufpreis in Kauf. Weil ich wüsste, vor Ort wäre es sogar noch ein bisschen teurer. Ist bei manchen Dingen so, wie bei der Elektroausstattung zum Beispiel. Da habe ich selten erlebt, gerade bei einem Fertighaus, weil man da relativ viel vorbereiten kann. Ihr könnt nachher bei sehr vielen Anbietern trotzdem die Steckdosen und sowas erst auf der Baustelle im Rohbau verteilen. Also müsst ihr es nicht auf dem Papier machen. Aber es ist oftmals so, dass schon mal so viel vorbereitet werden kann, dass sich das nicht lohnt, das rauszunehmen zum Beispiel. Aber auch das haben wir schon an anderer Stelle öfter mal besprochen. Und wie gesagt, Bemusterung ist eigentlich dann nur noch ein ganz kleiner Part. So. Und nach der Bemusterung bekommt ihr dann den Stelltermin. Und vor dem Stelltermin findet dann noch eine Thematik statt und das ist nämlich das Bauanlaufgespräch. Und das Bauanlaufgespräch, da trefft ihr euch dann mit dem Bauleiter, mit dem Architekten, mit dem Tiefbauunternehmen, mit den Stadtwerken meistens noch am Grundstück. Und da werden dann nochmal final auch nochmal Kostenthemen auf den Tisch kommen, nämlich wenn ihr zum Beispiel einen größeren Kran braucht für die Hausstellung, wenn der Kran vielleicht nicht auf der Straße stehen kann, sondern auf dem Grundstück, dann wird es nochmal teurer, wenn da irgendwelche Bäume sind, über die drüber gehoben werden müssen oder auch wie ist die Zufahrt zu bewerten oder gibt es irgendwelche Probleme jetzt bei der Anlieferung von Baumaterial etc. Also ist auch nicht nur beim Fertighaus so, sondern auch beim Steinhaus sind da Voraussetzungen zu erfüllen. Aber auch das ist wieder was wir schon vorher zum Beispiel bei der Vertragsoptimierung besprechen. Wie sind denn die Voraussetzungen an der Baustelle, die erfüllt sein müssen? Und erfüllt ihr die am Grundstück? Oder ist da schon absehbar, dass es da Probleme geben könnte? Weil dann könnt ihr auch sowas schon vorher klären und kriegt nicht erst nach Bemusterung, nach Baugenehmigung, nach Abschluss der Finanzierung mehr Kosten auf den Tisch geknallt, die man schon hätte vorher sehen können. Weil ihr wisst ja schon vorher, wie ist die Zufahrt.
Genau.
Genau. Und auch das ist ein super wichtiger Punkt. Also wenn man da wieder gut vorbereitet hat, hat man hinten raus weniger Probleme beim Bauanlaufgespräch und weiß dann schon, welche Kosten kommen auf einen zu. Und wenn man alles richtig gemacht hat, sollte da eigentlich auch nichts mehr passieren. Weil dann hat man diese Themen schon vorher abgeklärt.
Ja.
Genau. Und dann kommt das Haus. Ihr könnt euch freuen. Ihr könnt eine Zeitrafferkamera aufstellen.
Sieht super cool aus.
Den Hausaufbaufilm zum Beispiel, genau. Und ja, dann ist der nächste wichtige Schritt, weil diese Schritte gehen wir jetzt auch nochmal weiter. Was passiert eigentlich? Weil wir wollen ja auch so einen kleinen Ausblick geben. Was kommt denn als nächstes, wenn dann wirklich der Bau losgeht? Da ist es dann super wichtig, die Rohbaukontrolle zu machen. Und auch das haben wir hier auf dem Kanal schon sehr, sehr oft gesagt. was die Robokontrolle ist, dass man da wirklich einmal komplett durchs Haus geht, Protokoll erstellt mit Bildern, mit Beschreibung, weil diese Robokontrolle ist so wichtig, weil sich von da der komplette Innenausbau, die komplette Qualität vom Innenausbau ableitet. Und kleine Fehler können dann nachher zu größeren werden, die man vielleicht dann auch gar nicht mehr korrigieren kann, während man sie halt in der Rohbauphase noch gut korrigieren kann und auch überhaupt nicht teuer. Ne? Mhm. Und da muss man sich mit der Baufirma nachher auch nicht streiten, wenn es dann großer Mangel geworden ist, sondern ihr könnt es vorher schon machen.
Genau, das haben wir auch mit Video schon öfters begleitet. Da verlinke ich euch die Playlist hier oben. Schaut da gerne mal rein. Ist sehr wichtig.
Genau. Ja, und wenn die Robokontrolle dann funktioniert hat, kommen die weiteren Ausbaugewerke. Kommt dann natürlich drauf an, habt ihr diese Gewerke dann einzeln vergeben oder habt ihr das habt ihr das einfach über die Fertighausfirma gemacht, was natürlich am einfachsten wäre, weil dann könnt ihr nur noch eine Abnahme am Ende machen, eine Hausabnahme am Ende, zu der ihr auch immer verpflichtet seid. Also das steht auch in jedem Werkvertrag so drin. Ihr müsst am Ende eine Abnahme des Werkes machen. Ist auch völlig okay, weil das ist quasi der rechtliche Übergang, oder rechtlich nicht, also ich mache ja auch keine Rechtsberatung, aber das Thema ist, dass natürlich sich da dann die Beweislast umkehrt. Das heißt, sobald ihr unterschrieben habt, ja, das Haus passt so im Endeffekt, müsst ihr auch danach nachweisen, dass irgendwelche Mängel wirklich in der Bauphase entstanden sind und nicht erst bei eurem Einzug oder sowas der Macken in die Treppe gekommen ist oder so. Ne? Das heißt, die Hausabnahme ist auch nochmal super wichtig, dass man da wirklich alles festhält, was man jetzt an Mängeln findet und dann wirklich einen sauberen Abschluss von der Bauphase machen kann. Was auch noch wichtig ist, und das ist auch eine Leistung, die wir jetzt seit letztem Jahr anbieten, ist zum Beispiel die Begehung vor der Hausabnahme. Die ist auch in der Hinsicht wichtig, dass es oftmals der Fall ist, weil die Baufirmen auf der Baustelle schon auch immer einen gewissen Druck haben. Mhm. Und die möchten gerne ein Haus übergeben, obwohl es vielleicht noch gar nicht so reif ist, dass es übergeben werden kann. Warum wollen die es trotzdem übergeben? Weil sie euch dann die Schlussrechnung stellen können. Und in dieser Schlussrechnung, meistens 10% von der Haussumme, da steckt auch der Gewinn drin. Mhm. Und deswegen wollen die natürlich eigentlich so schnell wie möglich auch diesen Abschluss hinbekommen, ne? Und das Haus übergeben. Und ihr merkt ja auch, bei der Hausübergabe danach seid ihr in der Beweislast und das möchte die Baufirma natürlich möglichst schnell erreichen. Mhm. Ne? Das heißt, es ist aber wichtig für euch zu kontrollieren, ob das Haus überhaupt schon abnahmereif ist.
Ja.
Ne? Und dafür ist so diese Begehung vor der Hausabnahme, weil wir es schon wirklich sehr, sehr oft erlebt haben, dass noch nicht mal eine Heizungsanlage zum Beispiel angeschlossen ist oder die Elektrik noch nicht funktioniert. Mhm. Und trotzdem soll eine Hausabnahme stattfinden, was nicht korrekt ist, ne? Oder was nicht gut ist für euch als Bauherrn. Es wird euch aber natürlich erstmal so erzählt, wo man ja auch gar nichts machen kann, ne, weil auch der Bauleiter hat ja nur Vorgaben, die er erfüllen muss. Ne, und deswegen, der kann da auch wirklich in der Regel gar nichts dafür, aber er muss es halt machen. Und da wäre es halt wichtig, dann wieder jemanden dabei zu haben, der dann genau kontrollieren kann und sagen kann, ja, dieses Haus kann man so abnehmen oder vor der Abnahme sollte noch das und das gemacht werden, damit man das dann wirklich sauber machen kann. Genau. Weil auch wieder, wenn es Verzögerungen bei der Abnahme gibt, fällt ja auch immer euch zu Lasten. Na, da hat ja keiner was davon, wenn es jetzt wieder dann länger dauert, obwohl man es vorher hätte schon klären können. Mhm. Genau. So.
Puh, das war ein tiefer Durchatmungsschluss.
Das war auch eine tiefgehende Ausarbeitung des Themas, finde ich. Also wir haben hier jetzt, glaube ich, alles mal aufgelistet. Ich gucke nochmal auf meine Liste, ob ich hier noch irgendetwas vergessen habe. Eigentlich nicht. Wenn ihr den Prozess befolgt, seid ihr wirklich besser aufgestellt als wirklich 99% aller Bauherren da draußen. Ja. Ist tatsächlich so.
Also wenn ihr jetzt entschieden habt, dass ihr ein Haus bauen wollt und dieses Video schon gesehen habt, seid ihr ideal vorbereitet für alles, was kommt.
Genau. Es gibt natürlich, wie gesagt, und das hat man, glaube ich, in dem Video jetzt auch gemerkt, ne, noch ganz viele Themen, wo man dann tiefer reingehen muss, wie Vorauswahl, Baufirmen, Hausplanung, Grundstücksthemen, Rohbaukontrolle dann und sowas, wozu wir überall schon Videos gemacht haben. Verlinken wir auch überall, wo es geht.
Ja.
genau. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr es ein bisschen privater wollt, dann gerne auch einfach an fertighausexperte.com/kontakt. Einfach das Kontaktformular ausfüllen. Dann weiß ich auch schon, in welcher Phase seid ihr, wo baut ihr und so weiter. Und dann können wir gerne uns einfach mal über euer spezielles Vorhaben unterhalten. Weil am Ende ist Bauen halt wirklich so individuell, dass es schon auf die einzelne Situation immer ankommt. Und je nachdem deswswegen kann man eigentlich auch schwer sagen, was ist das Richtige beim Hausbau? Mhm. Na, es gibt natürlich einen richtigen Prozess, den man verfolgen kann, wie wir es jetzt auch mal dargestellt haben, wie man schon mal Fehler vermeiden kann. Mhm. Aber was jetzt im Einzelfall dann vielleicht für den einen oder anderen besser ist, hängt wirklich von der eigenen Situation ab. Vom Grundstück, von der finanziellen Lage, von dem Platzbedarf, den man hat und so weiter. Und deswegen kann man bei ganz vielen Sachen beim Hausbau gar keine pauschale Aussage treffen, sondern gibt ganz viele Punkte, wo ja auch
ihr merkt einfach allein, wie lange das Video jetzt schon ist und wir haben jetzt nur einen groben Abriss gegeben vom Ablauf. Ja. Bauen ist einfach ein sehr komplexes, langes Thema. Ihr müsst euch mit vielen Sachen beschäftigen. Ihr müsst viel tief reingehen. Es macht leider auch nicht immer alles so viel Spaß, wie den Grundriss zu planen. Mhm. Aber man muss es machen, um es richtig zu machen und dann für den Rest seines Lebens ein wunderschönes Haus zu haben.
Das ist halt der Punkt. Ja. Ne? Man steckt wirklich so ein Jahr Arbeit rein und hat dann so 40, 50, 60 Jahre Ruhe, ne? Und auch Spaß damit hoffentlich. Und wie gesagt, wir können ja an sehr vielen Stellen, also ihr müsst es ja alles nicht selber machen, sondern das ist ja genau das, warum es uns gibt, fertighausexperte.com gibt, weil wir genau bei den Stellen halt helfen können. Also ihr müsst euch dann nicht stundenlang in Sachen einarbeiten. Wir versuchen das auch immer in Videos relativ kurz und übersichtlich darzustellen, dass man halt wirklich die wichtigsten Punkte auf dem Tisch hat und die wirklichen Fragen, die man selber entscheiden muss, weil vieles ist am Ende halt doch eure Entscheidung, das ist so, ne? Und wir können aber an vielen Stellen des Prozesses einfach helfen. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder uns direkt anschreiben und dann können wir gerne mal über euer spezielles Bauvorhaben sprechen.
Genau. Schaut gerne all die Videos an, die in der Beschreibung sind. Und bis zum nächsten Mal.
Bis nächstes Mal.